Shalakaya Shokshuru Melitam Yena Tasme Shri Guruve Namaha. Jai Gurudev. Willkommen zum Satsang. Fast hätte ich da schon gesagt, das wollen wir natürlich überhaupt nicht machen. Und wir haben heute eine super schöne Frage. Also, die Frage ist, basiert Vertrauen auf einer individuellen, willentlichen Entscheidung oder auf Gnade? Welchen Prozess durchläuft der Mensch, um in vollkommenes Gottesvertrauen zu kommen? Kommen wir durch unseren Willen nur bis zu einem bestimmten Punkt des Vertrauens? Also es geht viel um Vertrauen. Ja. Wenn ich jetzt ein Kartenspiel nehme, 52 Karten, mische das ordentlich durch, haltet es euch so hin, dass ihr die nicht sehen könnt, also die Werte der Karten, und ihr zieht eine Karte. Welche Karte zieht ihr? Okay, ich formuliere die Frage anders. Also, ich habe ein neues Kartenspiel. Mischt das ordentlich durch, halte euch die Karten verdeckt hin und sage euch, ihr sollt das Herz Ass ziehen. Welche Karte zieht ihr? Das Herz Ass. Du sagst Herz Ass. Ja, du ziehst jetzt eine Karte. Welche Karte hast du dann in der Hand?
Eine, die mir zugewiesen wurde.
Du sagst eine, die dir zugewiesen wurde. Noch jemand eine andere Idee?
Zufällige.
Eine zufällige Karte wird gezogen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Karte das Herz Ass ist? 1%. 1% wäre ja gut. Bei 52 Karten wäre es ja schon höher. Also da hättest du ja praktisch doppelte Wahrscheinlichkeit, die Karte zu ziehen. Auch eine gute Idee. Also der Mathematiker würde sagen 1 zu 52. Ja, bei 52 Karten, wenn da kein Trick dabei ist. Ich kannte mal jemanden, ein Zauberer. Ja, der war vielleicht 18 Jahre alt oder sowas. Da war mal bei irgendeiner Meditationsgruppe dabei und wir haben uns angefreundet. Und er konnte wirklich mit Karten zaubern, wie, was immer du dir vorstellen kannst. Ich habe ihn dann mal zum Geburtstag meiner Nichte eingeladen und dann hat er den ganzen Nachmittag Zaubertricks gemacht. Ich will nur mal einen jetzt sagen. Also, er hat die Karten gemischt, hat sie hingehalten und hat jedes von vielleicht 15 Kindern eine Karte ziehen lassen, hat die Karte wieder in den Stapel gesteckt, hat es nächst durchgemischt, dem nächsten Kind eine Karte ziehen lassen, hat alle 15 Kinder eine Karte ziehen lassen. Dann hat er das Kartenspiel genommen und hat es so springen lassen aus der Hand, also so, dass die Karten nacheinander wie ein Springbrunnen rausgehen und sind so gegen die Decke geknallt. Und eine Karte blieb auf der Decke hängen. Und das war, weiß nicht mehr genau, welches war, eine Karo 10 oder was auch immer. Und hat die Kinder gefragt, war das die Karte, die ihr gezogen habt? Und alle Kinder hatten diese Karte gezogen gehabt. Also so, ne, wirklich, wo du sagst, so, meine Güte. Und die Karte, die blieb jahrelang noch an der Decke kleben. Also meine Schwester hat dann gesagt, die hat auch nichts mehr. Irgendwann ist sie mit dem Staubsauger dran gekommen, dann ist sie runtergefallen. Na, aber die hatte jahrelang noch an der Decke gehangen. So, und völlig unrealistisch. Aber ich meine, ihr könnt mir glauben oder nicht. Und er war aber dann, haben uns öfters mal getroffen und sind gute Freunde geworden. Und er wollte mir seine Zaubertricks beibringen. Und dann hat er gesagt, also ganz einfacher Zaubertrick, du mischst durch, hebst ab und die Karte, die du abhebst unter dem Stapel, muss die Karte sein, die du haben willst. Und er hat mir gesagt, du musst dir das nur vorstellen. Du musst nur darauf vertrauen, dass das die Karte ist, die du willst. Und so als Mathematiker war das so ein bisschen schwierig für mich, darauf zu vertrauen. Aber was mir, nachdem wir das ein paar Mal geübt haben, und er hat gesagt, es ist ganz leicht, du musst es nur wissen. Du musst wissen, dass das die Karte ist, die du haben willst. Und was wir dann so geschafft haben, war, dass ich immer die Karte unter der hatte. Also du hast gehoben und da war irgendeine und die hast du weggenommen und die war dann die, die es sein sollte. Aber ich habe es nicht geschafft, dass es die ist, die ich abgehoben habe. Ich hatte darauf kein Vertrauen. Wenn wir realisieren, dass die gesamte Welt virtuell ist, wir leben in der Maya, in einer Illusion, die von uns geschaffen wird. Aber durch was wird diese Illusion geschaffen? Durch unser Vertrauen. Es kann niemand kommen und sagen, er hat kein Vertrauen. Weil die Welt, in der er lebt, hat er durch sein Vertrauen erschaffen. Auf das, was du weißt, jenseits jeden Zweifels. Stell dir mal vor, du bist noch ein bisschen jünger, die Mama nimmt dich an der Hand und sagt, wir lernen schwimmen. Dann gehst du dahin und sagst so, ich weiß nicht, ob ich das lernen kann. Ich weiß nicht, ob man überhaupt schwimmen kann. Wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, dann geht der doch unter. Wieso sollte ich oben bleiben? Ich glaube das nicht. Aber die Mama nimmt dich an der Hand, führt dich zum Becken, gibt dir einen Fußtritt, du fliegst rein, fängst an zu paddeln und plötzlich, ich kann ja doch schwimmen. Oder so ähnlich läuft das ab. Und das machst du dann vielleicht, weil es dir Spaß gemacht hast, machst du es ein paar Jahre und irgendwann wirst du sagen, es gibt gar keine Frage, man kann schwimmen. Das ist nicht mehr im Zweifel. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt so, ach, kann man überhaupt schwimmen, dann lachst du den aus. Dann sagst du, wie kann man auf die Idee kommen, dass man nicht schwimmen könnte? Jeder kann schwimmen lernen. Ist ganz einfach, machst ein paar Bewegungen und bleibst über Wasser. Trotzdem denkt er noch darüber nach. Er denkt darüber nach und sagt, du kannst schwimmen lernen, weil immer noch ein gewisser Zweifel hinten dran ist, ein Fragezeichen, wo er sagt, ich kann schon erkennen, dass jemand zweifelt, dass er schwimmen kann oder nicht. Aber wenn du dir deine Welt anschaust, in der du lebst, dann besteht die aus Wissen. Aus einem Wissen, das so absurd ist, das zu hinterfragen, dass es überhaupt nicht hinterfragt wird. Zum Beispiel, warum du jetzt nicht an der Decke klebst. Du läufst nicht rum und sagst so, haha, du brauchst dir keine Gedanken zu machen, dass du mit dem Kopf an die Decke knallst, weil du plötzlich hochschwebst. Da, weißt du, es gibt sowas wie Gravitation und du bleibst immer auf dem Boden. Glaubst du mir das? Sagt keiner. Weil es ohne jeden Zweifel das innerste Wissen ist, was dich niemals zweifeln lässt, dass du auf dem Boden laufen wirst. Und was passiert? Du hast 100% Vertrauen drauf. Du läufst auf dem Boden. Aber alles, was es dazu braucht, ist es das Vertrauen jenseits jeden Zweifels. Und wenn du dir deine Welt anschaust, wie die ist, dann hast du vielleicht Doktor gelernt, Medizin, Leute zu heilen. Dann ist es so wie mit dem Schwimmen. Wenn du, währenddem du etwas lernst, ist es nicht gut, mit Leuten zu diskutieren, die das in Frage stellen. Weil dann lernst du es nicht. Du unterhältst dich nur mit Leuten, die das Gleiche glauben, was du glauben willst, bis du dahin kommst, dass du es ohne Zweifel glaubst und dann sagst du, ich weiß es. Aber was ist der Unterschied zwischen Wissen und Glauben? Wir leben in der virtuellen Welt. Manches wissen wir, manches glauben wir. Was ist der Unterschied? Für das, was ich weiß, habe ich ein Modell. Irgendein Schwachsinn, ich sage jetzt mal schwachsinnig, aber irgendein schlaues Modell, sagen wir. Wir haben ein schlaues Modell, wo das haben die Wissenschaftler gesagt oder das seit Tausenden von Jahren ist das Geheimwissen, was weitergegeben wird von Ohr zu Ohr. Also ich habe ein Modell, was mir erklärt, was ich tue. und ich praktiziere es. Dann nenne ich das, was der eine Glauben sagt, Wissen. Das ist der einzigste Unterschied. Und dieses Wissen ist immer inkonsistent, weil Wissen auf dem Verstand aufbaut und der Verstand nicht konsistent sein kann. Logik kann immanent nicht konsistent sein. Es gibt keine schlüssige Logik, weil die Logik zwingend auf Glauben beruht und Glauben nicht logisch ist. Seid ihr noch bei mir? So, also wenn der Glaube die unterliegende Sache von jeder Logik ist, dann bedeutet das, die Logik an sich auf Glauben beruht. Etwas, was auf Glauben beruht, ist zwingend nicht logisch. Okay? Also kann alles, was aus dem Verstand kommt, der ja die Qualität des Ratios hat, ist immanent immer unlogisch. Also jedes Erklärungsmodell, das du für irgendetwas hast, ist zwingend unlogisch und wird nur von dem Gläubigen befolgt. Der Gläubige glaubt dies, er hat ein Erklärungsmodell dafür und er praktiziert es. Und dann sagt er, ich weiß es. Und dann kommt ein Dritter und sagt so, du liegst falsch. Die Dinge sind ganz anders. Was macht er? Der lacht den aus und sagt so, hahaha, du bist doch so dumm. Wenn du sagst, was ich sage, denkst, was ich denke, hörst, was ich höre, dann wirst du wissen, dass mein Wissen richtig ist. Und der andere sagt dann, ja, aber wenn du glaubst, was ich glaube, handelst, wie ich handle, denkst, wie ich denke und sagst, was ich sage, dann wirst du sehen, dass ich recht habe. Weil die Welt absolut virtuell ist und entsprechend meines Wissens, also dem unbezweifelten Glauben, sich manifestiert. Aber was ist dieses unbezweifelte Wissen? Was ist die tiefste Stufe des unbezweifelten Wissens? Das ist das bedingungslose Vertrauen. Die richtige Karte abzuheben, ist nur ein Prozess des absoluten Vertrauens darin, dass ich die Karte haben werde, die ich haben möchte. Du hast es so schön gesagt, wenn das Herz Ass gefragt wird, dann musst du nur darauf vertrauen, dass du das Herz Ass hast. Und jetzt ist die Frage, wie schaffe ich das so zu vertrauen? Erstmal muss ich verstehen, dass die Dinge alle auf Vertrauen aufgebaut sind. Dass alles, was ich in meiner Welt erkenne, von mir manifestiert wurde. Durch mein Vertrauen. Durch mein Erklärungsmodell, wie das ist. Wenn ich jetzt so ein Erklärungsmodell habe, das sagt so, es ist absolut unwahrscheinlich, dass ich die richtige Karte ziehe. Mein Erklärungsmodell in dem Fall. Ist es faktisch unmöglich, die richtige Karte zu ziehen. Ich kann nicht nur das Vertrauen haben. Ich brauche auch ein Erklärungsmodell für dieses Vertrauen und ich muss es praktizieren. Jetzt kommen wir wieder, was ist die unterliegende Sache dafür? Und das ist halt die Erkenntnis, dass alles, was ich sehe, virtuell ist. Es gibt keine andere Erklärungsmöglichkeit dafür. Und in dem Moment, wo ich erkenne, dass es virtuell ist, kann ich natürlich darauf vertrauen, dass ich es gestalte. Erstmal muss ich realisieren, dass ich tatsächlich derjenige bin, der alles gestaltet. Dass alles, was mir begegnet, meine Gestaltung ist. Die Maya zu beherrschen ist nicht so schwierig. Die Maya zu beherrschen ist keine große Kunst. Das machen wir alle. Wir machen das jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Beherrschen wir die Maya? Die Frage ist dann, wie schaffe ich es von meinem Verstand, die Maya zu beherrschen? Wie kann ich sie besser kontrollieren? Wie kann ich das so, wie kann ich glücklich sein? Und das ist dann schon wieder ein bisschen trickreicher, aber auch nicht besonders schwierig. Die Kunst oder das Problem hierbei liegt, dass wir nicht das Vertrauen das Problem ist, sondern die Angst. Wir haben Angst vor unserer Macht. Jeder ist unendlich mächtig in seiner Welt, weil er der Mittelpunkt seiner Welt ist, die er selbst gestaltet. Aber in unendlich vielen Leben haben wir erlebt, dass immer, wenn wir diese Gestaltung gemacht haben, etwas Schreckliches dabei rausgekommen ist. Weil immer, wenn ich jetzt sage, ich will das so machen und es dann so passiert, wie ich das will, sind die Konsequenzen meiner Handlung so schrecklich, dass ich hinterher sage, oh, hätte ich mir das bloß nicht gewünscht. Und wenn ich das immer wieder, diese Erfahrung mache, dann sage ich, ich will nicht mächtig sein, weil die Erkenntnis meiner Macht zu Problemen führt. Die Kunst da hinten dran ist, und jetzt springe ich schon mal ein bisschen, wir müssen dann wieder einen Schritt zurückgehen, ist, dass die selbstlose Handlung kein Problem schafft. Aber jede selbstsüchtige Handlung, die aus dem Ego kommt, die Probleme schafft. Das heißt, wir haben immer aus dem Ego heraus gehandelt und haben hinterher festgestellt, dass wir gesagt haben, hätte ich bloß nicht gehandelt, dann wäre ich jetzt glücklicher, dann hätte ich jetzt in eine bessere Welt, dann wäre es besser gewesen. Und dass wir dann kommen und sagen, okay, ich höre auf zu handeln. Ich höre auf, meine Macht zu verwenden. Aber das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, die Macht selbstlos zu verwenden. Nicht selbstsüchtig, nicht aus dem Ego heraus, nicht um einen Vorteil daraus zu erringen, sondern im Dienen. Wie aus dem Wunsch heraus zu dienen, zu handeln und damit auch meine unendliche Macht beliebig einsetzen zu können, ohne dass sie negativ auf mich zurückfällt. Also es ist nicht so, dass wir kein Vertrauen hätten. Vertrauen ist die Basis unserer Welt. Wir vertrauen so tief, dass wir überhaupt nicht darüber nachdenken. Der Punkt ist, wir wollen dieses Vertrauen, was in uns ist, was wir haben, einsetzen, um Gott zu realisieren. Oder um, weil wir, das haben wir gerade festgestellt, um irgendwas anderes zu realisieren, setzen wir es deswegen nicht mehr ein, weil wir realisiert haben, dass das zu unserem Nachteil gereicht. Also sagen wir, wir wollen gar nicht mehr manifestieren, wir wollen nicht gestalten, weil dabei immer nur Blödsinn rauskommt. Also sagen wir, dann gestalte ich lieber überhaupt nicht. Was nicht die richtige Lösung ist. Die richtige Lösung ist, meine Kraft zu verwenden, meine gestalterische Kraft, die ich überall nehme, zu übertragen und es selbstlos zu tun. Was sind die Schritte? Ich muss meine Angst aufgeben, die mich hindert, dieses Vertrauen auf etwas zu transformieren, transportieren, was ich möchte. Wo kommt diese Angst her? Die Angst kommt davon her, dass wir eine Todesangst haben. Jede Angst, die wir in unserem Leben haben, ist schlussendlich eine Reflexion unserer Todesangst. So wie jede Macht in dieser Welt schlussendlich aus dem Lauf einer Pistole kommt. Wenn der Zwangsvollstrecker vor der Tür steht und sagt so, du musst jetzt 15,70 Euro für die GEZ abdrücken, sowas. Wo kommt diese Macht her? Die Macht kommt daher, dass er schlussendlich sagt, wenn du das nicht tust, wird früher oder später jemand mit der Hand an der Pistole kommen und sagen, du kommst jetzt mit und wir stecken dich jetzt in Beugehaft. Oder, ne? Also schlussendlich, so sehen wir, dass alles, was dann ist, ist nur eine Reflexion von einer ursprünglichen, weil du hast ja nicht Angst vor einem Gerichtsvollzieher, der bei dir vor der Tür steht und irgendwas dahin labert. Das sind ja nur warme Worte, das ist ja nur Luft, die da kommt. Sondern wenn du dann ein schlechtes Gefühl und eine Angst oder etwas verspürst, dann kommt das immer aus einer Reflexion von etwas Früherem oder von einer Konsequenz, die du daraus erwachsen siehst. Und so kommt jede Angst, die wir haben, aus der Reflexion, aus der Todesangst. Wenn jemand seine Todesangst überwindet, hat er überhaupt keine Angst mehr. Weil schlussendlich die einzige Macht, die jemand über dich haben kann, ist immer, indem er dich manipuliert und sagt, er bedroht dein Leben. Er sagt, wenn du mir jetzt nicht folgst, wirst du sterben. Aber ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis. Jeder hier wird sterben. Früher oder später. Da kommt kein Weg drum herum. Die Todesangst, wo kommt die Todesangst her? Durch die Identifikation mit dem Körper. Wenn du dich mit dem Körper, weil nur der Körper kann getötet werden. Und wenn wir uns so intellektuell unterhalten und ich sage, du bist doch die Seele, da werden hier 99,9% von den Leuten, die hier im Raum sind, ja natürlich bin ich die Seele. Aber glauben sie es so tief, dass sie es wissen? Nein, weil ihnen die Erfahrung fehlt. Also die Überwindung der Todesangst ohne die Überwindung des Todes ist total schwierig. Also sprich, letztlich hatten wir uns unterhalten, der andere Ruder oder sein Bruder, der hat das erzählt, dass er mal so eine Erfahrung gehabt hat, dass er ohne Körper existiert hat. Ja, in dem Moment realisierst du, ich bin nicht der Körper. Aber das Einzige, was jemand Macht hat zu bedrohen, ist dein Körper. Wenn du diese Bedrohung nicht mehr spürst aus deiner eigenen Erfahrung, dann hast du auch keine Angst mehr. Und wenn du keine Angst mehr hast, kannst du für dich selber stehen. Dann kannst du selbstständig sein. Dann kannst du unabhängig sein. Dann kannst du du selbst sein. Ansonsten bist du immer nur ein Spielball deiner Angst. Und wenn du ein Spielball deiner Angst bist, bist du manipuliert. Dann bist du ein Spielball von anderen Gewalten, ne, von der öffentlichen Meinung, von was andere Leute über dich denken, sagen oder sonst was machen würden. Aber in dem Moment, wie willst du Vertrauen haben, wenn du nicht weißt, wer du bist? Die erste Qualität, die du brauchst, ist ein Selbstbewusstsein. Du musst dir selbst bewusst sein. Und wenn du dir deines Selbst bewusst bist, dann weißt du, dass du nicht der Körper bist. Wir können uns hier unterhalten und dann werden alle sagen, ja, ich weiß doch, ich bin nicht der Körper. Aber dann kommt jemand und bedroht nur abstrakt deinen Körper und schon verhältst du dich konform. Weil du nicht glaubst, dass du deinen Körper... Also, intellektuell schon, aber du siehst die Schwachheit deines Verstandes. Wenn du in dir ruhst, dann hast du nicht aus dem Verstand, kannst du das nicht beherrschen, du kannst deinen Körper nicht aus dem Verstand beherrschen, sondern nur aus der Erkenntnis deines Selbst. Also es ist eine ganz andere Ebene. So, aber in dem Moment, wo du eine Selbsterkenntnis hast, wo du weißt, wer du bist, hast du deine Todesangst überwunden? Wenn das nicht nur eine intellektuelle Erfahrung ist, sondern ein tatsächliches Erleben, in dem Erleben des Selbst, kann der Körper nicht bedroht werden. Mit was soll er bedroht werden? Weil wie heißt es, wenn du deinen Glauben verlierst und dein Leben rettest, hast du alles verloren. Aber wenn du dein Glauben behältst und dein Leben verlierst, hast du alles gewonnen. Weil derjenige, der sein Leben verliert, aber sein Glauben behalten hat, der wird im nächsten Leben mit einem ultimativen Vertrauen an Gott geboren. Derjenige, der seine körperliche Existenz gerettet hat, aber sein Glauben dabei verloren hat, der wird mit einem Verlust des Gottesvertrauens im nächsten Leben geboren. Aber die einzige Qualität, wie gut dein Leben ist, ist, wie sehr vertraust du auf Gott. Weil wenn du auf Gott vertraust, ist alles, was dir begegnet im Leben, positiv. Wenn du auf Gott nicht vertraust, ist alles, was dir im Leben begegnet, negativ. Das fängt an mit einer Sichtweise. Das heißt also, ne, du kommst in einen Raum mit Leuten und hast kein Gottesvertrauen. Also interpretierst du alles, was dir begegnet, negativ. Dann kommt jemand und sagt zu dir, wie war dein Frühstück? Du interpretierst, der denkt, ich bin dick und will mich beleidigen. Und redest nie wieder mit ihm. Hast du eine positive Einstellung, sagt jemand, wie war das Frühstück? Dann sagst du, oh wow, ja, war gut oder war schlecht oder was auch immer. Und denkst, der interessiert mich für mich und du bist der beste Freund. So, und jetzt guckst du auf die Uhr und stellst fest, oh Mist, in 20 Minuten geht mein Zug und es ist eine Viertelstunde bis zum Bahnhof. Und du denkst so, oh, der Einzige mit dem Auto ist er. Der Positive sagt zu ihm, du, ich habe ganz vergessen, ich muss zu meinem Zug, kannst du mich vielleicht noch schnell hinfahren? Und was macht er? Der sagt dir, klar, kein Problem, weil du hattest eine positive Begegnung gehabt. Aber wenn du negativ warst und hast gesagt, der hat mich beleidigt, ist mies, dann kommst du schon hin, er kennt das, ne, wo der eine sich beim Nachbarn ein Kilo Mehl leihen will, ne, und bis er an der Tür ist, ne, sagt er, behalt dein blödes Kilo Mehl. Und, ne. Du hast negativ mit ihm eine Beziehung gehabt und sagst, fahr mich doch bitte mal zum Bahnhof. Und dann sagt er, ja, schönen guten Tag auch noch, ne, lauf doch. Jetzt hat deine Einstellung dein Leben geändert. Weil es heißt immer, ja, deine Einstellung ist deine Sichtweise. Aber das ist viel zu knapp. Meine Sichtweise ist nicht nur, wie ich die Welt wahrnehme, sondern meine Sichtweise ist, wie sich meine Welt entfaltet. Weil ich, wenn ich positiv bin, sehe ich nicht nur die Dinge positiv, sondern sie werden positiv. Und jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück. Alles ist virtuell, von mir selbst geschaffen. Wenn ich positiv bin und darauf vertraue, dass mir gute Dinge passieren, dann manifestiere ich diese guten Dinge in meiner Welt. Weil die einzige Qualität, die von entscheidender ist, ist mein Gottesvertrauen. Wie sehr vertraue ich an Gott? Vertraue ich auf Gott in einer Art und Weise, die nicht wie der Schwimmer, der gelernt hat, zu schwimmen, sondern wenn ich so vertraue, wie ich weiß, dass die Gravitation mich auf dem Boden hält, ohne jeden Zweifel, ohne jeden Diskussionsbedarf, ohne dass das irgendwie in Frage gestellt werden kann, dann manifestiert sich die Welt in der positivsten, angenehmsten, glücklichsten Art und Weise. Also das Vertrauen ist so ultimativ entscheidend. Weil durch dieses Vertrauen meine Welt, das koppelt sich immer weiter zurück. Ich vertraue auf das Positive, Positive passiert mir, meine Welt ist positiv. Und derjenige, der sein Leben gerettet hat, aber das Vertrauen in Gott verloren hat, der kommt in eine Welt ohne Gottesvertrauen. Ohne das Vertrauen, dass alles schlussendlich in Ordnung ist. Ohne das Vertrauen darauf, dass nichts außer Liebe existiert. Für den wird auch die Liebe nicht existieren, weil ihm das Vertrauen darin fehlt. Der lebt in einer Welt voller Schlechtigkeiten und voller Probleme. Und was macht er? Der sagt, schau mal, ich habe doch recht. Die Welt ist so schlecht. Schau mal, was mir alles passiert ist. Der hat mich da betrogen, da hatte ich den Unfall, da ist dieses, alles ist doch schlecht. Und da steht er neben einem und er sagt, ich kann nicht nachvollziehen, alles ist doch gut. Es existiert nichts außer die Liebe Gottes. Gottes Liebe ist in allem und alles ist nur aus Gottes Liebe. Aber was habe ich vertraut? Und wie komme ich von dem einen in das andere? Ja, da war es so, habe ich Robinson Power Prinzip gelesen und sowas, so als Kind schon und so, ne? Also so wirklich so, so Coaching-Sachen. Und was gab es da, wie man so Sachen manifestiert und so. Und dann habe ich nicht versucht, mir den Lottogewinn vom nächsten Wochenende zu manifestieren, sondern ich habe immer gesagt so, ah, ich manifestiere mir einen Parkplatz da, wo ich ihn brauche. Das ist in Frankfurt, was auch nicht so ganz einfach ist. Und es hat immer geklappt. Und dann dachte ich mir, ah, okay, der Parkplatz klappt. Also was kann ich als nächstes tun? Vertrauen muss wachsen. Ich kann nicht sagen, ah, ab morgen vertraue ich auf Gott. Dann laufe ich die Straße entlang und die kleinste Widerspruch kommt irgendwo und alles ist zerbrochen. Ich muss erstmal die Intention haben zu vertrauen. Ich muss klein, weil, wie gesagt, ich kann ja auch vertrauen, dass jemand etwas nicht schafft. Dann schaffe ich diese Kommunikationsblase, in denen ich den einhülle, dass er das nicht schafft. Und was werde ich erleben? Er wird es nicht schaffen. Aber ihr seht den inneren Widerspruch in einem negativen, in einer negativen Manifestation, in einem negativen Vertrauen. Oder wenn ich jemanden, wenn, schaut euch die Eltern an und die Kinder. Wenn die Eltern kommen und sagen, wow, ich vertraue dir, ich weiß, dass du das kannst. Dann schaffen die Eltern eine Blase um das Kind, das diesem Kind erlaubt, erfolgreich zu sein und das auszudrücken. Genau umgekehrt, wenn die Eltern kommen und sagen, ach, das kriegst du eh nicht hin. Dann schaffen sie eine Blase, die dem Kind sagt, das krieg ich auch nicht hin. Und wie viel schwerer ist es, das Entsprechende zu machen? Und wo wird jemanden, der Gottesvertrauen hat, geboren? Und wo wird jemand geboren, der kein Gottesvertrauen hat? Wo ist der Anfang, wo ist das Ende? Da habe ich heute einen Tweet, der wurde so gepostet, gesehen von jemandem, ein Arzt, der gesagt hat, der einzige Doktor ist Gott, ich weiß nicht mehr so genau, und er hat gesagt, nichts, was man nicht durch genug Schlaf, Ruhe, Kräuter und also so ein paar Sachen gesagt, so, also so ein bisschen bla bla, ne? Und dann hat einer geantwortet und hat gesagt, der Herr Müller hat gerade beide Beine verloren. Wie lange soll er jetzt schlafen und welche Kräuter soll er nehmen, damit er wieder gesund wird? Na, also so um das im Versuch, den ad absurdum zu führen. Aber wenn du jetzt darauf antwortest, mein Ur-Ur-Ur-Opa ist vor 70 Jahren gestorben. Wie lange soll er schlafen und welche Kräuter soll er nehmen, damit er wieder gesund wird? Du musst ja sehen, jemand hat die Beine verloren. Was ist denn da passiert? Hat er vorher genug geschlafen? Hat er genug Kräuter getrunken? Hat er seinen Lebenswandel gehabt? Wie? Nichts, was auf dieser Welt passiert, ist vom Himmel gefallen. An welcher Stelle fange ich an? Sprich, wo muss ich hinkommen? Und wo, ne, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, sind alle am Jammern. Aber der Mahner vorher, der gesagt hat, schau mal, der Brunnen ist nicht abgedeckt. Da wird jetzt jemand reinfallen. Hey, Blödmann. Ne? Das hast du schon seit 20 Jahren gesagt, ist immer noch keiner reingefallen. Aber lass mal jemand reinfallen. Dann ist der vorher gewarnt hat, der Böse. Warum hast du mich nicht gezwungen? Du hast es doch gewusst, du hast die Verantwortung. Jeder hat die Verantwortung für sich selber. Wie kann ich aus diesem Status des Nichtvertrauens in den Status des Vertrauens kommen? Haben wir gesehen, ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, wie kann ich mein Vertrauen auf diese Dinge projizieren, die ich möchte? Und das geht Schritt für Schritt in einer Erfahrung, indem ich beispielsweise Seva mache, indem ich meine Puja mache, indem ich meine Sadhana mache. Warum funktionieren diese Dinge? Weil wenn ich meine Puja mache, sagt mein Verstand, du spinnst. Warum zieht ihr da Puppen an? Warum badet ihr Steine? Was will der Verstand darauf antworten? Der Verstand sagt so, aber wenn ich das weitermache, du kannst lügen mit deinen Worten. Du kannst lügen in Gedanken, aber du kannst nicht in der Handlung lügen. Die Handlung ist immer das, was für dich wahr ist. Der Verstand folgt deiner Handlung. Wenn du nicht gebildet bist, wenn du nicht bewusst bist, folgt deine Handlung dem Verstand. Dann agierst du nur, reagierst du nur. Aber wenn du bewusst bist, folgt dein Verstand der Handlung. Der Verstand ist der Diener, aber wenn du ihn zu deinem Herrscher machst, dann leidest du. Das ist die spirituelle Wahrheit. Der Verstand ist der stärkste Diener, aber der miserabelste Herrscher. Wenn du bewusst wirst, wenn du bewusst bist, dann handelst du. Und der Verstand wird immer sagen, das, was ich tue, ist das, was wahr ist. Und jetzt kommt der Verstand, weil der Verstand ist immer inkonsistent. Der Verstand wird sagen, der wird irgendeine Lösung finden, warum das, was du tust, das Wahre ist. Wenn du einen auf die Bühne stellst, hypnotisierst und sagst, spring auf einem Bein über die Bühne und machst Schnippen, jetzt er nicht mehr hypnotisiert und fragst ihn, warum bist du auf einem Bein über die Bühne gesprungen? Der wird in einem Bruchteil von einer Millisekunde eine völlig rationale Erklärung dafür dir geben. Weil der Verstand prinzipiell keine eigene innere Eigenschaft hat. Und wenn du immer weiter die Puja machst, dann wird der Verstand sagen, erst sagt er, du spinnst. Dann sagt er, du bist verrückt. Dann sagt er, du bist blöd. Und dann wird er sagen, die einzig mögliche Erklärung, warum das sinnvoll ist, was du da tust, ist, dass Gott real ist. Und dann wirst du realisieren, dass Gott real ist. Wenn du Gott realisierst, wirst du nur noch Seva machen, weil du erkennst, dass Seva das einzig Sinnvolle ist, was du hier in dieser Existenzebene machen kannst. Und jetzt kommt der Trick. Wenn du nur Seva machst, wirst du Gott realisieren. Weil das total verwoben ist. Weil auch mit Seva das Gleiche. Was macht das für einen Sinn? Die selbstlose Handlung. Das Ego sagt immer, was habe ich davon? Aber das Selbst sagt immer nur, wem dient das? Wirst du aus dem Ego das Selbst realisieren können? Nein, du realisierst dein Ego, aber das Ego ist die Ursache deines Leides. Aber die selbstlose Handlung ist göttlich. Die selbstlose Handlung lässt dich Gott realisieren. Lässt dich realisieren, wer du bist. Und wenn du weißt, wer du bist, hast du dieses absolute Vertrauen in das Göttliche. Wenn du Vertrauen in das Göttliche hast, dann machst du das, machst du Seva. Weil nichts anderes macht Sinn. Was hatten wir noch gehabt? Sadhana, die spirituelle Praxis. Genau das Gleiche, nur einen Schritt langsamer. Weil die spirituelle Praxis kann dir immer noch sagen, ja, ist ja gut für meine Gesundheit. Der Arzt hat ja auch gesagt, ich soll ein bisschen autogenes Training machen. Deswegen sind die Dinge, die dein Verstand zwingen, in die Wahrheit zu gehen, die mächtigen Instrumente, Vertrauen zu finden. Weil Vertrauen ist nicht etwas, was einen Anfang und ein Ende hat. Vertrauen ist eine direkte göttliche Eigenschaft. Das ist der Funke Gottes, der uns die Maya konstruiert, eingefärbt, entweder von unserem Verstand oder von unserem Selbst. Das ist das, was wir unter Kontrolle haben. Also jetzt die ganz einfache und ehrliche Antwort. Wenn du Gottes Vertrauen haben willst, dann musst du Seva und Puja machen. Bestimmt gibt es noch mehrere Dinge. Aber Voraussetzung ist immer die selbstlose Handlung. In der selbstlosen Handlung brauchst du keine Angst mehr vor deiner Macht zu haben. Die selbstlose Handlung erfüllt dich mit der Glückseligkeit. Und aus dieser Glückseligkeit heraus schaffst du, hast du kein Problem mehr mit deiner Macht, weil du nichts mehr von der Macht hast. Und damit, das ist so wie Eulen nach Athen zu tragen oder Sand am Strand. Nur der Mangel gibt etwas einen Wert. Aber wenn du erkennst, dass du das alles bist, was willst du dann noch sagen? Ah, ich brauche, solange du sagst, ich brauche das, solange du sagst, ich will das, sagst du nur, ich hab's nicht. Und dann manifestierst du genau das, ich hab's nicht. Du hast es ja gesagt. So manifestierst du, weil du hast Vertrauen darin, dass du es nicht hast. Jawohl, so manifestiert sich deine Welt. Jai Gurudev. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Bremse Bolo Satguru Devashi Swami Swananda Mahaprabhu Ki Bhakti Maga Adoksha Chadam Ki Samasta Bhakta Mandali Ki. Jai Gurudev.